Ich predige heute Morgen über Johannes 6, Vers 1 bis 15. Da hatte Jesus gerade einen Kranken geheilt. Er kam dann in eine tiefe Diskussion mit religiösen Gegnern und zog sich zurück an das andere Ufer des Sees von Genezareth, sozusagen auf die Golanhöhen, würden wir heute sagen. Und darüber handelt diese Geschichte in Johannes 6, Vers 1 bis 15. Johannes 6. Danach ging Jesus ans jenseitige Ufer des Sees von Tiberias. Es folgte ihm aber viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus jedoch ging auf den Berg hinauf und dort setzte er sich mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen erhob und sah, dass viel Volk zu ihm kam, sagte er zu Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese essen können? Da sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Er wusste nämlich selbst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht für sie nicht hin, damit jeder auch nur ein wenig bekommt. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so viele? Jesus sprach: Heißt die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet darüber und teilte sie unter die aus, welche sich gelagert hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt geworden waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verloren geht. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er tat, sagten sie: Dies ist in Wahrheit der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen und ihn gewaltsam wegführen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Ich weiß nicht, ob Sie Herausforderungen lieben. Heute ist das Wort für Herausforderung ja eigentlich das Wort Problem. Also eine Aufgabenstellung, für die zunächst keine Lösung in Sicht ist. Ich persönlich mag so etwas eigentlich nicht. Vielleicht sind Sie anderer Natur. Aber bei Jesus gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Hier ein Versorgungsproblem. Die Leute waren so begeistert von ihm, dass sie ihm auf dem Fuße folgten, völlig unvorbereitet, den ganzen Tag in der Hitze zubringen, ohne was zu essen, vielleicht sogar ohne was zu trinken, es sei denn, da wäre ein Brunnen in der Nähe gewesen. Und 5000 Männer. Wir bereiten heute was vor, wenn wir wissen, da kommen ein paar hundert Leute zusammen. Dann haben wir ein Team. Gestern hatten wir ein Gemeindefest. Dafür haben wir ganz ausführlich geplant. Was bieten wir den Leuten an? Wann wird es bestellt? Wann wird es angeliefert? Was soll das kosten? Und so weiter und so weiter. Wann wird es wieder abgeholt? Und hier 5000 Mann ohne Versorgung. Der Philippus ist ein nüchterner Mensch, vielleicht so wie ich, der gut rechnen kann. Er sagt: Ja, also heute würde man sagen, ja, jedem muss man doch mindestens ein Brötchen und eine Wurst anbieten, 3 Mark mal 5000 macht 15.000 Mark. Ja, wo sollen wir die herkriegen? Erstens das Geld und zweitens den Proviant. Ja, keine Lösung in Sicht, aber der Andreas findet einen, der hat sich vorbereitet. Irgendein Jungen, der hat was zu essen mitgebracht, 2 Brote und 5 Fische, umgedreht, 2 Fische und 5 Brote. Also sein Tagesbedarf. Brote heißt ja nicht diesen Laib Brot, sondern die haben so wie größere Pfannkuchen, so etwas dickere Brote, von denen man viele hintereinander essen kann. Und ja, in der Bibel haben Zahlen eine Bedeutung. Ich weiß nicht, einige kennen so ein paar Zahlen. 2 Fische und 5 Brote, die Zahl 2 in der Bibel ist die Zahl der Erkenntnis. Adam erkannte sein Weib, das heißt, ich brauche mindestens ein Gegenüber, um erkennen zu haben. Und 5 ist die Zahl der Gnade. Als Jesus am Kreuz hing, hatte er 5 Wunden. Und als er am Teich Bethesda, wo er gerade herkam, diesen Kranken geheilt hat, Bethesda heißt Haus der Gnade, das war ein Teich, an dem es eine Säulenhalle gab, die aus 5 Säulenhallen bestand, aus 5 Gängen, wenn man so will. Also auch Gnade. Reiner Zufall oder auch nicht. Ja, Jesus nimmt das Wenige, was dieser Junge hat, teilt es mit Dank und dabei vermehrt es sich. Und die Jünger kriegen wahrscheinlich den Mund nicht zu, obwohl sie noch gar nichts zu essen haben vielleicht, sondern erstmal verteilen, was Jesus hier wieder für ein Wunder tut. Jesus ist nicht nur ein Ja, heute würde man sagen Kassenmagnet, nein, ein Massenmagnet, der die Leute anzieht. Wo kommen bei uns schon mal 5000 Männer zusammen? Über 5000 Personen wären wir schon stolz, aber dann noch 5000 Männern. An Weihnachten haben wir hier viele Leute, vielleicht so 1500, die in Gottesdienst kommen. Ist ja prima. Ein Kirchentag, so alle paar Jahre gibt es mal 100.000, die zusammenkommen, aber was für eine Organisation. Ja, und dann Zeichen und Wunder, das heißt, da geschieht etwas bei Jesus. Und die Leute hatten wieder mal den richtigen Riecher. Nicht nur, da wurde ein Mann geheilt, jetzt eine wunderbare Brotvermehrung und sie konnten dabei sein und das Brot genießen, es war richtig gut. Es gab einen Mann, ich weiß, vor wenigen Jahren in Frankfurt, der kam auch und sagt, wir bringen ein Power-Evangelism, also so Evangelisation mit, boah, das Dampf dahinter. Wir werden auch Zeichen und Wunder tun, wir werden Leute heilen durch Gebet und da wird dies und jenes passieren. Auf Plakaten schon angekündigt. Ist eigentlich relativ mutig. Und es geschah dann auch ein bisschen was dort. Inzwischen sitzt der Initiator dieser Power-Evangelism-Bewegung in einem Rollstuhl. Er selber wurde nicht mit Macht geheilt. Er könnte vielleicht den anderen Teil der Tageslosung von heute für sich beanspruchen, wo es heißt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er sagt, ich glaube, wir haben die Leute da so ein bisschen falsch gepolt. Es geht nicht so um das, was man so sieht und wo Action ist, sondern um das Wort Gottes, das die Menschen von innen erreicht und gewinnt. Die Leute hier sind begeistert. Teenager würden sagen, ein dufter Typ oder wie heißt das so schön, affengeil. Aber Erwachsene sehen ihn vielleicht mehr so als Sozialreformer, irgendwie Gesellschaftstherapeut oder was auch immer. Sie sind begeistert von ihm und sagen, das ist doch wohl der Prophet, auf den wir alle gewartet haben. Wer das Alte Testament ein bisschen kennt, in 5. Mose 18, ist die Rede von dem Aberglauben der Völker, die da alle wohnten, die Gott vertreiben musste. Und dann heißt es, so sollte er nicht sein mit diesem Aberglauben, sondern einen Propheten wie dich, wie den Mose, werde ich den Leuten immer wieder erwählen, auf den sollt ihr hören. Der Mose wiederholt es. Sie warten also auf den Propheten. Interessant ist, dass ja auch Moslems Jesus als Prophet sehen, allerdings nicht als den Propheten. Der Prophet ist für sie Mohammed. Jesus ist ein Prophet, obwohl der Mohammed ja nicht aus der Zahl seiner Brüder stammt, nicht zu dem Volk Israel gehört. Also interessant, ein Würdetitel für Jesus, er wird sozusagen befördert. Und am Ende heißt es sogar, sie würden ihn sogar noch zum König machen, noch eine Stufe obendrauf. Prophet und König, mehr kann man doch nicht erwarten. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie in irgendeiner Firma arbeiten und dabei feststellen, da ist ein guter Mitarbeiter, der ist richtig profiliert, hat Führungsqualitäten, guter Mann. Und Sie freuen sich, sagen, den könnte man gut einsetzen, kann ich mir gut vorstellen. Und erst sehr viel später erfahren Sie irgendwann mal, das ist eigentlich der Chef, der Eigentümer. Ist ja nicht schlecht, wenn man jemand für qualifiziert hält, aber wenn man an seiner wirklichen Bedeutung völlig vorbei meint, ihn einordnen zu können, ist man natürlich voll daneben. Meine Frau und ich waren zu Beginn des Jahres in Israel, auch an der Stelle vielleicht, wo Jesus so etwas gemacht hat. Ich habe nur eine Bitte, wir haben nachher bald Schluss und wenn er dann einfach dort weiter übt, habt ihr ganz viel Zeit und Platz und ist sicher auch schöner. Wir waren dort an der Stelle, wo Jesus wahrscheinlich auch Brote vermehrt hat und da gibt es ein schönes urchristliches Mosaik, das heißt urchristlich nicht ganz, so aus dem 3., 4. Jahrhundert. Und da sieht man in diesem Mosaikfußboden zwei Fische und dann einen Korb mit Broten und wenn man nachzählt, sind es 1, 2, 3, 4 Brote. Frage, haben es die Leute verzählt? In der Bibel waren es doch 5. Wahrscheinlich nicht. Sie haben weitergedacht. Sie wussten, dass Jesus das 5. Brot ist. Er ist das Brot des Lebens. Und deshalb haben sie nur 4 in den Korb abgebildet und wussten, Jesus ist eigentlich der, durch den alles vollendet wird. Jesus selber wusste, das Passafest kommt jetzt. Und ich möchte den Leuten nicht nur ein bisschen Begeisterung vermitteln, sondern ich will mein Leben so wie dieses Passalamm geben. Nicht nur mit Worten sie speisen, sondern mit meinem Leben für sie eintreten, damit der Gerichtszorn Gottes von ihnen weicht. Jesus war hier sozial tätig, darüber freuen sich Leute immer, wenn sie was kriegen. Sie kennen die Formulierung, allen Wohl und keinem Wehe tun. Das erwartet man so von der Kirche, von der Wiege bis zur Bahre, Konfirmare, Konfirmare. Das heißt, immer bestätigen, immer segnen, der Herr segne dich und dich auch und dich auch und dich auch nochmal. Ist nicht schlecht. Aber wenn man dann die Zeitung in der letzten Woche gelesen hat und die Fernsehaufnahmen in der Tagesschau und da ein Hochwasser, wo Leute ertrunken sind und da ein Erdrutsch, wo Leute verschüttet gingen und da Hungersnot und hier Bürgerkrieg und da Politiker, die nicht weiter wissen, dann die Frage, ist das immer noch dieser Gott, der so lieb ist? Oder sagen dann nicht viele Leute, wenn Gott sowas zulässt, dann will ich an ihn nicht glauben? Weil sie eben einen Gott haben, der immer nur heilt und rüstet. Wir lesen in unserem Hausbibelkreis gerade die Offenbarung. So ein Buch ist gut, wenn man es gemeinsam bespricht. Und wer die Offenbarung mal gelesen hat und ein bisschen was davon verstehen lernt, der merkt, welche Katastrophen auf die Erde zukommen und wie Gott richtet. Dass da nicht nur ein bisschen Hochwasser ist, sondern dass in bitterem Wasser und durch Gottes Gerichte ein Drittel der Menschheit ihr Leben verlieren werden, eine Aussage der Bibel. Dann passt das mit einem Gott, der nur Nivea-Creme verwendet und Kamillentee ausschüttet, natürlich nicht zusammen. Ein Gott, der richtet, der aber die Menschen trotzdem liebt, der sie gewinnen möchte. Jesus hat zweimal ganz persönlich sich betroffen gefühlt, weil er wusste, er hätte die Menschen gerne gesammelt, so wie eine Glucke ihre Küken, aber sie haben nicht gewollt. Ja, die Frage ist immer, wenn ich die Bibel lese, wo bin ich eigentlich in der Geschichte? Das ist ein guter Tipp, wenn man die Bibel liest, eine Geschichte liest, in der eine Handlung ist. Wenn es nur gedanklich ist, ein bisschen schwieriger. Frage, wo bin ich in der Geschichte? Bin ich einer von den vielen Begeisterten, die Jesus folgt, aber gar nicht erkennt, wer er ist? In der Rolle kann ich mich sehr gut wiederfinden. Ich singe gerne, kann auch Posaune spielen. Ich habe früher schon bei Evangelisation Posaune gespielt. Ich habe schon die Matthäus-Passion gesungen und was weiß ich, Weihnachtsoratorium. Hatte aber keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Nur kirchlich, groß, geforstet, ohne eine Ahnung von Jesus als dem Zentrum des Glaubens. Begeistert, vorübergehend von seiner Aufführung, von dem Dirigenten, aber ohne Jesus. Denn hier heißt es ja am Ende, Jesus entzog sich ihnen, er ging auf den Berg. Es heißt, eine fantastische Masse, die gläubig ist, aber Jesus entzieht sich ihnen. Ist das nicht ein ganz eigentlich trauriges Bild? Tausende von Gläubigen, aber Jesus ist weggegangen. Ein Glaube, der begeistert ist von Jesus und ihn gar nicht erkennt. Seine wahre Bedeutung. Und es ist schön, wenn Gott jemand die Augen öffnet und sagt, das bin ich, und einem weiterhilft. Ich könnte mich auch in der Rolle von dem Philippus sehen, der an irgendeine Aufgabe gestellt wird und sagt, ich kann den nicht meistern. Als ich zum ersten Mal predigen sollte und Leute zum Glauben aufrufen sollte, sagte ich, das kann ich nicht. Wie soll ich Leute zu einer Entscheidung führen für Jesus? Kann ich nicht. Aber inzwischen, denke ich, sind doch ein paar Leute zum Glauben gekommen. Oder der Andreas, der sagt, da ist so ein bisschen was mit Brot und Fisch. Ich finde das immer toll, wenn jemand merkt, wie wenig er zu bringen hat, aber Gott vermehrt das Wenige, was er hat. Und das ist großartig, wenn jemand spürt, ich kann wenig, aber Gott macht trotzdem was draus. Wenn einer vielleicht sagt, das kann ich nie, zum Beispiel öffentlich sprechen, später steht er mal hier vorne und sagt den Leuten was. Oder ein anderer sagt, ich könnte nie die Bibel erklären oder, was weiß ich, einen Hausbibelkreis bei mir haben und später wird er Gastgeber sein. Oder wenn jemand schüchtern ist, aber trotzdem Beziehungen aufbauen lernt, weil Gott ihn dazu ermutigt. Gott benutzt das Wenige, was wir haben. Als der David den Riesen umlegte, was hatte er? 5 Steine. Als der Mose berufen wurde, fragte Gott, was hast du in der Hand? Ein Stab, mit dem konnte er dein Wunder tun, sich vor dem Pharao beglaubigen. Als der Paulus berufen wurde, was hatte er? Eine verkorkste Vergangenheit. Er hatte einige Leute auf dem Gewissen, die er religiös fanatisch umbringen ließ. Gesundheitlich war er leicht angeschlagen oder wurde angeschlagen. Und trotzdem hat Gott durch ihn Europa erreicht mit dem Glauben an Jesus. Ich denke an eine Dame, die blind war. Inzwischen lebt sie nicht mehr. Sie hat über 1000 Lieder gedichtet, die auch heute noch gesungen werden. Obwohl sie vielleicht viele von Ihnen nicht kennen. Fanny Crosby, eine ganz berühmte Dame, die vielen ein inneres Licht aufgehen ließ, obwohl sie äußerlich nichts gesehen hat. Ich besuchte gerade dieser Tage eine ältere Dame unserer Gemeinde, die nur noch im Bett liegt, auf den Tod wartet. Ich fragte, wie geht's? Sagte sie, ich bin zufrieden. Eigentlich, was soll mir passieren? Ich habe eine wunderbare Hoffnung. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe jemanden, der für mich sorgt. Und das finde ich toll auch, wenn jemand eigentlich nichts mehr zu bieten hat. Was hat jemand zu bieten, der nicht mehr aus dem Bett aufsteht und sagt, ich bin zufrieden? Und ich denke, das ist etwas Großes und schön, wenn das sich fortsetzt. Ja, wo bin ich in der Geschichte? Ich bin einer, der feststellt, ich habe oft auch nichts zu bieten, aber das trotzdem an Gott, der nicht sagt, ja gut, wenn du nichts bieten kannst, dann geh nach Hause. Nö, dann sagt er, dann will ich dich trotzdem einsetzen und dich gebrauchen und dir was zur Verfügung stellen. Vielleicht jemand, der im Moment keine Lösung weiß, aber Gott kennt Lösungen. Und es mag vielleicht manchem unter uns auch so gehen, dass er in einer Herausforderung steht im Moment, für die er keine Lösung sieht, aber da ist einer, der Erlöser heißt. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Segne jeden von uns und vielleicht ist auch jemand dabei, der ganz neu mit dir aufbrechen möchte. Danke für deine Güte und dass du selber weißt, wie du hilfst und auch uns einsetzt. Amen.